It is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Das war der Raphael Warnock. Er hat für die Demokraten in Georgia den 51. Sitz im Senat geholt. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Damit haben die Demokraten ihre Mehrheit im Senat sogar ausbauen können. Und das ist doch ziemlich überraschend bei Zwischenwahlen, wo ja traditionsgemäß die Partei vom Präsidenten abgestraft wird. Was bedeutet dem Warnock sein Sieg für den Präsident Biden? Und was heisst das für den Donald Trump? Und vor allem sind Kandidaten ehemalige Footballstar Herschel Walker, der die Wahl verloren hat? Und ist der Raphael Warnock jetzt eigentlich ein neuer Obama? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Ressort International in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Der Raphael Warnock, also der demokratische Senator von Georgia, hat seinen Sitz können verteidigen. Aber es ist doch ziemlich knapp geworden. Wieso ist das so gewesen?
Ja, Christoph, das ist natürlich wieder ein Teil der Polarisierung. Man muss davon ausgehen, dass es auch in Georgia wie in jedem anderen Staat einen großen Prozentsatz von Wählern gibt, die niemals die andere Partei wählen würden. In dem Fall also niemals einen Demokraten. Und so hat also Herschel Walker, obwohl er ein problematischer Kandidat war, fast 50% erreicht und trotzdem verloren. Man muss sich auch die Karte von Georgia angucken und dann sieht man auch das überall im Lande dasselbe, wie ein Gefälle da ist zwischen den urbanen Ballungszentren und dem flachen Land und den Kleinstädten. Aber es ist schon erstaunlich, Christoph. Ich meine, der republikanische Vizegouverneur von Georgia hat Herschel Walker einen der schlechtesten Kandidaten in der Geschichte der republikanischen Partei genannt. Und trotzdem hat Walker fast gewonnen.
Aber wieso ist es denn überhaupt zu der Stichwahl gekommen? Das ist doch eigentlich unüblich in den USA.
Das ist eine Sonderregelung in Georgia. Die haben ein Gesetz durchgebracht, wonach der Sieger in einer Senatswahl mindestens 50% der Stimmen haben muss. Und bei der ersten Wahl, also bei der Originalwahl im November, bei den Senatswahlen, hat Warnock nur 49,4 oder 49,5% erreicht. Und damit wurde diese Nachwahl obligatorisch.
Weil er keine absolute Mehrheit
in der Ja, genau.
Ein grosses Thema vor dieser Wahl war, dass bestimmte Wählergruppen hätten abgeschreckt werden von dieser Wahl. Gemeint sind vor allem die Afroamerikaner und die Afroamerikanerinnen. Der Senator Warnock hat sich zu dem Thema in seiner Siegesrede noch einmal geäussert.
Those who would look at the outcome of this race and say that there's no voter suppression in Georgia. Let me be clear. Just because people endured long lines that wrapped around buildings, some blocks long, just because they endured the rain and the cold and all kinds of tricks in order to vote, doesn't mean that voter suppression does not exist. It simply means that you, the people, have decided that your voices will not be silenced.
Also Raphael Warnock sagt da, dass die Leute teilweise stundenlang haben müssen anstehen, dass sie ihre Stimme haben können abgeben können. Etwas, was wir uns natürlich nicht vorstellen können in der Schweiz. Und er dankt den Leuten, dass sie wirklich die Ausdauer hatten, das zu machen und ihr demokratisches Recht in dem Sinne durchgesetzt haben. Martin, was ist da an diesen Anschuldigungen?
Ja, ein bisschen hat er schon recht. Also man hat zum Beispiel die Zahl der Tage, an denen die Wähler vor der Wahl wählen konnten, verkürzt in Georgia. Und Warnock hat auch recht, wenn er auf diese riesigen Menschenschlangen hinweist, die vor den Wahllokalen sich aufgestaut haben. Es ist leider ein Faktum in den Vereinigten Staaten, dass gerade in Wahlbezirken, die in den Minderheiten wählen gehen, die Wahllokale weniger zahlreich sind als zum Beispiel in weißen Suburbs. Und deshalb hat er da schon recht. Auf der anderen Seite muss man dem Staat Georgia ein Kompliment machen. Die Wahl war im Großen und Ganzen wirklich reibungslos und dafür verantwortlich ist nicht zuletzt der Staatssekretär Brad Raffensperger, ein Republikaner, der, wie du dich erinnerst, Christoph, von Trump übel angemacht wurde, weil er sich nicht dafür eingesetzt hat, die Präsidentschaftswahl in Georgia einfach umzudrehen zugunsten Trumps, der den Staat ja verloren hat. Raffensperger hat zusammen mit seinen Leuten auch diesmal eine wirklich gute Wahl hingelegt. Und deshalb also ein Kompliment nach Atlanta. Das ist wirklich sehr gut gelaufen, finde ich.
Trotzdem, wieso hätte Warnock denn eigentlich gewonnen?
Naja, ich meine, das hat natürlich auch einiges mit der Qualität von Herschel Walker zu tun. Der Mann war tatsächlich völlig ungeeignet für diese Kandidatur. Das ist wieder jemand gewesen, der von Trump zu einer Kandidatur bewogen wurde, die er eigentlich nie hätte machen sollen, ja. Trotzdem, also der Sieg von Warnock zeigt irgendwie auch den strukturellen Wandel des Staats Georgia. Das ist ein klassischer Südstaat gewesen. Georgia war lange Zeit demokratisch, also vom Bürgerkrieg bis in die 1970er Jahre, ist dann im Zuge von Richard Nixons Southern Strategy republikanischer geworden, aber natürlich nie ganz. Man erinnere sich an Jimmy Carter, der ja aus Georgia kam, der auch Gouverneur war in Georgia. Und jetzt durch die Urbanisierung, durch den Rückzug von Afroamerikanern in den Süden und auch gerade in die Metropole Atlanta, ist Georgia plötzlich nicht so richtig rot, also republikanisch, und nicht so richtig demokratisch, also blau, sondern purple, lila.
Also eigentlich ein Swing State, wie es früher in Ohio war, bis ist.
Genau, ein Swing State in vieler Hinsicht. Und das hat natürlich jetzt auch den Reverend Warnock begünstigt bei dieser Wahl.
Du hast es erwähnt, der Herschel Walker war ein Trump-Kandidat gewesen. Ein weiterer Trump-Kandidat, der es nicht geschafft hat. Wieso?
Ja, wie ich schon sagte, da war natürlich, er war als Kandidat grottenschlecht. Da gab es die Abtreibungsgeschichten, also Herschel Walker ist ja absolut gegen die Abtreibungsfreiheit. Dann kamen ehemalige Girlfriends und Ehefrauen, die gesagt haben, also er hätte sie zu einer Abtreibung überredet. Dann gab es die Gewalt gegen seine Familien, also die Frauen haben gesagt, dass er gewalttätig geworden ist. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass Walkers eigener Sohn dem Vater alles Schlechte gewünscht hat, ja. Und sich nach der verlorenen Wahl gestern Abend auf Twitter erfreut gezeigt hat über die Niederlage des Vaters. Also es ist eigentlich eine tragische Geschichte. Wenn Herschel Walker beim Football geblieben wäre und nicht in die Politik eingestiegen wäre, dann wäre er Zeit seines Lebens eine Ikone des College, des Uni-Footballs geblieben. Und jetzt steht er vor einem Trümmerhaufen. Und natürlich wäre er gar nicht so weit gekommen ohne Donald Trump, der ihn zu dieser Kandidatur überredet hat und mit Herschel Walker seit den frühen 80er Jahren befreundet ist. Und natürlich wäre Walker auch nicht so weit gekommen, wenn der republikanische Gouverneur des Staats, Brian Kemp, der sehr beliebt ist, sich nicht für ihn eingesetzt hätte. Aber natürlich im ersten Wahlgang konnte Walker sich noch ein bisschen an den Rockschößen dieses beliebten Gouverneurs nach vorne hangeln. Jetzt stand nur Herschel Walker auf dem Wahlschein und nicht der Gouverneur. Und das dürfte auch ein Grund gewesen sein, warum Herschel Walker diese Wahl verloren hat. Aber man muss wirklich nochmal sagen, dass das Ganze eine Tragödie ist.
Du hast gesagt, Herschel Walker wäre Football-Ikone bliebe und nicht nur von ganz Amerika, auch von Martin Kilian, oder?
Ja klar, ich meine, ich habe schöne Erinnerungen dran, wie ich im 90.000 Personen fassenden Uni-Stadion der University of Georgia saß und Herschel Walker war auf dem Feld und was haben wir denn alle beklatscht, wie war der toll. Und deshalb sage ich auch, es ist eine Tragödie. Ich meine, durch diese Kandidatur von ihm ist die ganze dreckige Wäsche seines Privatlebens nun vor den Amerikanern ausgebreitet worden. Es muss besonders schmerzhaft für ihn sein, dass sich seine eigenen Kinder von ihm losgesagt haben. Also ich hätte ihn lieber in Erinnerung gehabt als diesen nach vorne stürmenden Running Back der University of Georgia, meiner Alma Mater hier in den USA. Und nicht so sehr als diesen Kandidaten, der wirklich, wirklich, wie ich sagte, grottenschlecht war.
Und er ist ja nicht der einzig problematische Kandidat gewesen, den Donald Trump portiert hat, oder?
Nein, ich meine, man muss dann im Nachhinein wirklich dem republikanischen Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, recht geben, der gesagt hat, man hätte ein Problem mit der Qualität der Kandidaten hinsichtlich der Novemberwahl, was den Senat angeht. Und genauso ist es gekommen. Ich meine, die Kandidaten, die Trump auf gestellt hat, hinter die er sich gestellt hat in Pennsylvania, in Arizona. Das sind alles Loser, das sind alles Leute gewesen, die keine Chance letztendlich hatten, weil ihre persönlichen Qualitäten schlecht waren und weil sie so radikal rechts standen.
Was heißt die ganze Sache jetzt für den Donald Trump selber? Er wird ja zurück ins Weiße Haus.
Ja, die Wahl in Georgia ist natürlich ein weiterer Problemfall für Trump, wie auch die Gouverneurskandidaten, die er forciert hat in Arizona und Pennsylvania und Michigan. Die haben ja auch alle verloren. Schau, Christoph, ein Patzer jagt den anderen, was Trump angeht. Ja, es ist seine Firma verurteilt worden wegen Steuerbetrugs. Zuvor hat er Aufsehen erregt, weil er die amerikanische Verfassung abschaffen wollte. Das kam nicht gut an, selbst bei seinen Parteifreunden. Und zuvor gab es dieses infame Dinner in Mar-a-Lago mit Kanye West und einem weißen Neonazi. Und ich meine, das Ganze wird langsam schon irgendwo fast lustig, ja. Man hörte dann über dieses Dinner in Mar-a-Lago mit Kanye West, dass Trump sehr guter Dinge war, bis West, der ja auch 2024 antreten möchte für die Präsidentschaft, ganz unvermittelt zu Trump sagte, ob er Trump denn nicht als sein Wests Vizepräsidentschaftskandidat agieren wolle. Daraufhin ist Trump explodiert. Das sind die Geschichten, die wir über Donald Trump hören.
Martin, wieso hätte er genau die Verfassung abschaffen?
Naja, wie du weißt, behauptet ja Trump seit Jahr und Tag, dass er die Wahl 2020 gewonnen habe und nur durch Betrug um die Präsidentschaft gebracht worden sei. Und nun hat er gesagt, also wenn dieser Riesenbetrug, der ihn das Weiße Haus gekostet habe, wirklich vorstellbar sei im Rahmen dieser Verfassung, dann solle man diese Verfassung eben einfach abschaffen. Und das hat natürlich dann wirklich Widerstand erregt, auch bei, wie ich sagte, bei seinen eigenen Parteifreunden. Die waren wirklich geschockt. Also das war eine ziemlich unfassbare Äußerung von Trump. Aber natürlich, wer Donald Trump einigermaßen kennt, den hat das nicht weiter überrascht, ja.
Du sagst, er kommt immer mehr auch Widerspruch aus der eigenen Partei über. Ist denkbar, dass er eine eigene Partei gründet, eine MAGA-Partei? Make America Great Again-Partei?
Ja, denkbar wäre das schon. Ich meine, stell dir vor, bei den innerparteilichen Vorwahlen 2024 setzt sich Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur in Florida, plötzlich an die Spitze, ja. Und Trump sieht wie ein Verlierer aus. Von seiner persönlichen Psychostruktur her kann ich mir gut vorstellen, dass Trump dann seine Murmeln einpackt, sich in die Ecke stellt und seinen eigenen Laden aufmacht. Es gibt ein wunderschönes Zitat des republikanischen Strategen Rick Wilson, eines Trump-Feindes, der neulich gesagt hat, Donald Trump hätte lieber Joe Biden für 10.000 Jahre im Weißen Haus als Ron DeSantis für 5 Minuten. Und das beschreibt eigentlich genau die Gefahr, in die sich die Republikanische Partei begibt, falls Trump tatsächlich nicht die Nominierung erhalten sollte. Aber ich würde mal sagen, dass ein rundes Drittel der Basis in der Republikanischen Partei immer noch fest hinter Trump steht. Das heißt, wenn er seinen eigenen Laden aufmachen würde, also eine MAGA-Partei, dann hätte, wer auch immer der republikanische Präsidentschaftskandidat wäre, wohl keine Chance, die Präsidentschaft zu gewinnen. Wir hätten dann, Christoph, eine Situation wie 1992, als George Herbert Walker Bush die Wiederwahl verlor, weil der Drittparteikandidat Ross Perot genügend Stimmen aus seinem Lager abgezogen hat.
Zurück zu den Demokraten, die ja jetzt noch mal gewonnen haben. Was bedeutet der Sieg für Mehrheitsverhältnisse im Senat?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen kann jetzt mal die Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin, Ferien in der Schweiz machen, da sie nicht dauernd benötigt wird, um diese unentschieden Part 50-50 Stimmergebnisse im Senat zu brechen. Also der Senat ist nun 51-49, das heißt, die Demokraten haben 2 Stimmen Mehrheit. Das heißt, dass sie zum Beispiel nicht mehr unbedingt auf Joe Manchin oder Kirsten Sinema angewiesen sind, die ja, wie du weißt, in den letzten 2 Jahren ab und zu als Abweichler in der Fraktion galten. Es heißt auch, dass die Komitees, die Ausschüsse im Senat von jetzt an nicht mehr 50-50 sein werden, also 50% Demokraten, 50% Republikaner, sondern dass die Demokraten Mehrheiten in allen diesen Ausschüssen haben werden. Und das wird das Regieren im Senat für die Demokraten erheblich erleichtern. Vor allen Dingen, wenn es um die Nominierung von Bundesrichtern geht. Das wird jetzt schneller vorangehen als bisher. Und das ist natürlich für Joe Biden schon ein großer Vorteil.
Und was heißt für den Präsident selber und die seine Regierung der Sieg in Georgia?
Naja, also alle Nominierungen werden leichter durchzubringen sein, nicht nur die Richter, wie ich eben sagte, sondern auch Minister, Staatssekretär, alles was Botschafter, alles was eben vom Senat abgesegnet werden muss. Und generell gilt, dass Biden etwas mehr Luft haben wird beim Regieren, aber letztendlich natürlich eben seine Macht, ihre Grenzen finden wird im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner eine knappe Mehrheit haben, obwohl wir noch nicht wissen, wie das letztendlich aussehen wird. Es gibt ja in der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus Mordsreibereien und das kann natürlich sich zugunsten der Demokraten auswirken. Trotzdem, die nächsten beiden Jahre sind für Joe Biden nicht mehr so einfach wie die letzten beiden Jahre, eben wegen der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und trotz der erweiterten Mehrheit im Senat.
Ob der Präsident Biden nochmal will antreten 2024 für eine allfällige Wiederwahl, ist noch nicht klar. Das heisst, dass er sich im Januar zu dem Thema äussern will. Jetzt aber bei aller Freude über den Sieg von Raphael Warnock ist ihm da offensichtlich auch ein neuer Konkurrent auf die Bühne gekommen. Und der Warnock wird nämlich bereits mit dem Barack Obama verglichen. Und tatsächlich ist der Pfarrer Warnock, er ist ja ein Prediger, tatsächlich ein sehr guter Redner. Das hat er auch in der Wahlnacht bereits wieder gezeigt.
Get ready. Are you ready, Georgia? I'm ready. Stand up for workers. To stand up for women. To stand up for our children. I'm ready. To build a stronger Georgia. God bless you. Keep the faith and keep looking up.
Eine leichte Stimme von Raphael Warnock erinnert an Barack Obama. Redet da bereits ein Präsidentschaftskandidat?
Ja, also wenn du das alte Diktum glaubst, dass jeder Senator sich einbildet, er könne Präsident werden, redet da ein Präsidentschaftskandidat. Ja, du, alles ist möglich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass Raphael Warnock jetzt als nächstes Präsidentenamt anstrebt. Aber immerhin, also es gibt Überraschungen und möglich ist alles, ja.
Hätte denn so ein Warnock als Kandidat überhaupt eine Chance, nicht nur in Georgia, sondern im ganzen Land?
Ja, eben, das hat sich jetzt geändert, wie du wahrscheinlich weißt oder wie du sicherlich weißt, hat Joe Biden nun durchgesetzt, dass die demokratischen Vorwahlen ganz neu strukturiert werden. Bisher waren die ersten Vorwahlstaaten Iowa und New Hampshire, beide eher ländlich, beide weiß. Nun ist das ausgehebelt worden. Die neuen ersten Vorwahlstaaten sind South Carolina, Michigan und dann auch Georgia. Und das würde eben bedeuten, dass jemand wie Raphael Warnock in diesen neuen Vorwahlstaaten wirklich ganz gute Chancen hätte. Weil natürlich sowohl in Michigan als auch in South Carolina als auch in Georgia ein Afroamerikaner sehr viel stärkeren Rückhalt hätte bei den demokratischen Vorwahlen, als es bisher in New Hampshire und in Iowa gewesen ist. Also ja, natürlich, vorstellbar ist es, ja.
Und die ersten Vorwahlen sind ja oft genau die entscheidenden. Aber wir werden es sehen. Danke vielmals, Martin.
Dank dir, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika» am Tamedia-Podcast der USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüßen Sie hier wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Und wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Darum wünsche ich jetzt schon schöne Festtage. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich überall dort, wo es auch Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian gewesen und hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.